Die Holme sind nicht mehr so unendlich lang wie zuvor. Obwohl das Flimmern in ihrem Gesichtsfeld sie verdrehte und verbog, waren sie höchstens noch einen Meter lang. Der Schmerz ließ sich nicht mehr in Worte fassen. Er entzog sich ihr. Stach blind auf sie ein. Er brüllte so laut, dass ihre Trommelfelle beinahe geplatzt wären. Er roch nach Schwefel, schmeckte nach Wermut und versenkte ihr von innen die Augenlider. Trotzdem schaffte sie noch einen nächsten Schritt. Sie versuchte einen weiteren, aber es war, als würde man auf zwei wunden Stumpen laufen, als würden blanke Nerven, Fleisch und Knochen direkt über den Boden scheuern und schaben. Sie stürzte. Sie war sich sicher, dass sie stürzen würde. Stattdessen aber schwebte sie zwischen den Holmen. Sofort waren die Hände da, hielten sie, sicher, fest, und hoben sie hoch, forderten sie auf, sich erneut festzuhalten. Durch die Tränen sah sie, dass sich der Mund der Frau bewegte. Wieder hörte sie nichts.
»Ich kann nicht mehr«,
wimmerte sie.
»Es tut so schrecklich weh.«
Die dunklen Augen sahen tief in ihre.
»Dann geben Sie doch auf, verdammt«,
hörte sie eine Stimme sagen.
»Und probieren Sie aus, ob es so besser wird.«
Das gab ihr neuen Antrieb. Was sie weitermachen ließ, war Wut, Hass. Das Gesicht mit dem höhnischen Grinsen war wie eine Fata Morgana. Sobald sie näher kam, wich es zurück und war von Neuem unerreichbar. Aus dem Gesicht der Frau war das Gesicht eines Mannes geworden, mit markanten slawischen Zügen und einer Narbe in Form eines R's auf der Wange. Das verlieh ihr Kraft. Er war das Ziel. Ihn wollte sie töten. Sie kämpfte um jeden Millimeter. Wie ein Blitz schoss der Schmerz durch ihren Körper. Sie hatte das Ende der Holmen fast erreicht, als die Frau wieder das Gesicht übernahm und sie anfeuerte.
»Nur noch einen Schritt! Kommen Sie dir! Das schaffen Sie!«
Kapitel 3. Sonntag, 5. März. Die Dämmerung steigt auf und breitet ihr Licht über die schneebedeckten Felsen aus, die aus der Wasseroberfläche ragen, dazwischen vereinzelte Eisschollen. Die ersten Sonnenstrahlen spiegeln sich im Wasser, im Eis, und fallen in unregelmäßigen Abständen durch das Panoramafenster in den dunklen Raum. Wenn man den Zustand dieses Raumes bedenkt, hätte die Zeit längst alle Fenster zerbersten müssen. Aber sie sind noch intakt und halten die schlimmste Winterkälte zurück. Der Raum ist kalt und karg, versinkt im Staub. Es gibt kaum Mobiliar, außer ein paar Hocker, die um einen länglichen Tisch herumstehen, darauf ein altes, aufgeschlagenes Notizbuch. Draußen geht langsam die Sonne auf. Alles ist Ruhe. Alles ist Stille. Bis die Tür aufgestoßen wird. Der Mann, der in den Raum stolpert, ist noch ziemlich jung. Seine Kleidung ist schwarz. Seine dunkelgraue Mütze hat er tief über die Ohren gezogen. Vor Kälte zitternd wankt er zum elektrischen Heizkörper in der Mitte des Raumes und dreht ihn auf die höchste Stufe. Er geht auf und ab, schlägt sich die Arme um den Körper, um warm zu werden. Es spritzt. Es spritzt Blut. Der Mann tropft vor Blut. Er wirft das Jagdmesser auf den Tisch und lässt sich auf einen der Hocker fallen. Das Licht ist noch zu schwach zum Lesen, aber schon stark genug, um die dunkelroten Flecken zu sehen, die sich auf dem blau-grün karierten Tischtuch ausbreiten. Mit Abstand das Neueste in diesem Raum. Der junge Mann würde sich gern nach hinten lehnen, sich von den nächtlichen eiskalten Mühen erholen, aber die Hocker haben keine Lehne. Wahrscheinlich ist es auch besser. So schläft er nicht sofort ein. Er muss wach bleiben. Auf jeden Fall. Außerdem ist die Kälte so tief in seine Glieder gedrungen, dass er im Schlaf erfrieren würde. Aber diese kurze Pause tut gut. Es hat begonnen. Er sieht, wie sich das Messer hebt, als hätte er damit nichts zu tun, als hätte es ein Eigenleben, sticht es immer und immer wieder zu. Nachdem das Gesicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt ist, arbeitet sich das Messer weiter voran. Zur Brust, zum Rumpf, dann ein letztes Mal zurück ins Gesicht. Das ist kein Akt der Besinnungslosigkeit. Er zählt bis 18. Dann hört er auf. Seltsam, denkt er, dass es tatsächlich möglich war, den ersten Schritt zu machen. Es gibt sehr wohl ein Ende, einen logischen Abschluss. Nur der Anfang hatte ihn verunsichert. Aber das ist jetzt überstanden. Jetzt wird er das hier beenden, seinen ganz eigenen Schlussstrich ziehen. Das zähflüssige Blut tropft vom Jagdmesser auf die Tischdecke und wird gierig von den Fasern aufgesogen. Das kranke Blut. Ekel. Reglos sitzt er da und sieht, wie sein Spiegelbild im Fenster langsam verblasst. Als würde er mit zunehmender Helligkeit verschwinden, aufgehen in der Natur, verschmelzen mit der Küste, sich als Individuum verabschieden und zum Schicksal selbst werden. Kurz bevor er sich auflöst, sieht er sich als seine eigene Offenbarung. Jung, gesund, kraftvoll. Ein Mann, der ewig leben könnte, wie der Schein trügen kann. Dann senkt er seinen Blick und blättert mit blutigen Händen in dem Notizbuch. Wahllos liest er die Aufzeichnungen, die mit pedantischer Handschrift gemacht wurden. Es muss ohne Betäubung erfolgen. Der Schnitt ist fein, nicht tief, sauber. Die Lederbänder halten, trotz der enormen Kraft in Armen und Beinen. Die Ohrstöpsel sind das Beste, was der Markt hergibt. Wenn ich das Skalpell weglege, ist kein einziger Schrei durchgedrungen.